ihm Konzentration schenkst. Und dass er auch ganz nah bei dir kann sein, dass er das kann weitergeben, was du ihm gibst. Setz du ihn frei in deiner Autorität. Amen.
Wer von euch war schon mal in einer Buchhandlung? Schon mal gewesen? Wenn ihr ein neues Buch kaufen wollt, so ein neuer Roman, ihr geht in die Ferien und ihr sucht ein neues Buch, wo geht ihr zuerst her schauen? In die Bibliothek, ich habe gesagt, Buchhandlung. Im Migros? Ja? Bestsellerliste. Oder wenn man in ein Geschäft reingeht, in eine Buchhandlung, hat es eine Wand oder ein Gestell mit den Bestseller. Und dann schaut man so durch, schaut man, was ist auf dem ersten Platz? Ah, gut, das sagt man jetzt nicht so zu. Auf dem zweiten, ja, das könnte etwas sein. Ja gut, wenn so viele Leute das Buch lesen und kaufen, dann muss das ein gutes Buch sein. Dann muss ich mich nicht durch 100 andere Bücher durchackern und dann kaufe ich vielleicht eins, nehme es mit in die Ferien und dann ist es einfach schlicht langweilig oder doof oder blöd. Nein, dann weiss man, was man hat. Aber es gibt ein Buch, und das haben wir vorhin gehört, das wird nicht in dem Gestell von der Bestseller drinstehen. Obwohl es der Bestseller ist von allen Zeiten. Und wir haben das schon gehört, wir wissen das, Bestseller von allen Zeiten. Und was spannend, haben wir ja auch gehört, auch Schmuggelgut. Es gibt Bibelschmuggler.
Und es gibt das Zernisbuch, gibt auch.
Genau. Aber das mal reden wir jetzt über die Bibel. Und die Bibel, die wird geschmuggelt in verschiedene Länder. In Länder, wo der Besitz von der Bibel verboten ist. Stell dir das vor. Wir sind in einer Predigtreihe, die wir verteilt haben über das ganze Jahr, wo die Kommission für geistliches Leben von der Heilsarmee so Aufrufe gemacht hat, was wichtig ist in der Heilsarmee weltweit, dass wir unser Augenmerk darauf legen. Und ich möchte euch das lesen, wie das tönt, so in zwei Sätzen. Wir rufen die Salutisten weltweit auf, das Wort Gottes neu und ansprechend zu verkündigen und es genau zu beachten. Wir rufen sie auf, den radikalen Forderungen des Wortes an die Salutisten persönlich und an unsere Bewegung als Ganzes unverzüglich und beständig zu gehorchen. Ist ziemlich. Ich würde es jetzt in einem Gespräch so einfach nicht gerade so sagen, darum machen wir jetzt auch eine Predigt darüber. Aber wenn man das in zwei Sätzen muss zusammenfassen, ist es doch eine recht knackige Geschichte. Das Wort Gottes neu und ansprechend weiterzugeben und genau zu beachten. Da kommt sofort die Frage, ja, was heisst denn genau? Wie genau ist genau genug? Wir rufen sie auf den radikalen Forderungen des Wortes Gottes. Radikale Forderungen? Oh. Unverzüglich und beständig zu gehorchen. Okay. Deutliche Worte. Aber was heisst jetzt das alles? Und ich habe versucht, das ein bisschen anzuschauen als Ganzes. Und ich weiss, man könnte noch viel, viel mehr über die Bibel sagen. Die Bibel selber ist voll davon, redet sie über sich selber. Aber zuerst das Wort Gottes mehr als Sprüche oder Moralsätze, die da drin sind. Und wir haben Leute unter uns, die sind noch nicht so lang im Glauben, kennen die Bibel noch nicht so lang. Da möchte ich einfach noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, wie das die Bibel überhaupt aufgebaut ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass dem einen oder anderen langjährigen Christ es auch wieder mal gut tut, mal zu hören. Die Bibel ist aufgeteilt in ein Altes und ein Neues Testament. Das Alte Testament, dem sagen wir auch der Alte Bund, und das Neue Testament der Neue Bund. Und das Neue Testament fängt an bei der Geburt von Jesus. Im Alten Testament haben wir zuerst die 5 Bücher Mose. Das ist eine Mischung zwischen der Geschichte vom Volk Israel und Gesetz, Regeln, Ordnungen, wo Gott dem Volk Israel gibt. Und dann kommen weitere Geschichtsbücher und dann hat es Gedicht- und Liederbücher. Wo das sind die Psalmen, die Prediger, das Hohelied und die Sprüche. Und nachher kommt der ganze Teil der Propheten. Propheten, die Grossen und Kleinen, nicht wegen der Grösse oder der Wichtigkeit, die sie haben, sondern einfach wegen dem Umfang von den Schriften. Und die Propheten im Alten Testament, die haben in die Situation inne vom Volk Israel geredet. Und die zum Teil Gültigkeit haben bis heute und bis in die Zukunft inne. Und dann nachher kommt nach den Propheten, fängt dann das Neue Testament an mit den 4 Evangelien. Das sind 4-mal die Geschichte vom Leben von Jesus, als er auf der Erde war, die aufgezeigt wird. Aus 4 verschiedenen Blickwinkeln. Und anschliessend kommt die Apostelgeschichte, das ist die Geschichte von den Jüngern und von der ersten Gemeinde, von der Urgemeinde in Jerusalem und die Verbreitung von der Gemeinde in Europa und Kleinasien. Und dann kommen die Briefe. Briefe von Paulus und Briefe von anderen, von Petrus, von Johannes, von Jakobus. Und das sind Briefe, geschrieben an Einzelpersonen oder an Gemeinden, Lehrbriefe, wie man mit gewissen Sachen umzugehen hat. Und dann am Schluss haben wir noch die Offenbarung, ein prophetisches Buch, wo bis in die Zukunft rein, den Blick wirft. Das ist so ein grober Überblick über die Bibel. Und es ist wichtig, dass wir so wissen, wie ist die Bibel aufgebaut. Was steht in welchem Teil vom Buch? Und wenn man ein bisschen kennt, den Aufbau von der Bibel, dann findet man auch relativ ring wieder Texte, wo man mal gelesen hat oder wo man sich in Erinnerung rufen will. Insgesamt hat die Bibel 66 Bücher, geschrieben von 40 Schriftsteller. Und doch ist es ein Ganzes. Es gibt kaum ein Buch, das so als ein Ganzes ist. Und wir lesen das in 2. Timotheus, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und das ist ja das grosse Wunder, dass 66 Bücher mit 40 Autoren eine so eine Einheit bildet. Und das ist auch ein Zeichen und eine Bestätigung, dass das ein besonderes Buch ist. Das längste Kapitel der Bibel ist der Psalm 119. Und das kürzeste ist der Psalm 117. Und die Mitte von der Bibel ist Psalm 118. Ist auch irgendwo noch spannend. Und der längste Kapitel, das 119. Kapitel, das dreht sich um das Wort Gottes selber und die Bibel. Und ich möchte euch ermutigen, den Psalm 119 mal vorzunehmen und zu lesen. Und das nicht einfach nur durchzulesen, sondern das einmal so zu käuen. Was steht dort über das Wort Gottes? Ein Vers werden wir heute noch anschauen, dort draus raus. Wenn wir den 2. Timotheus 3,16 weiterlesen, und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift, das ist der erste Teil nochmal, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Wer von euch möchte gern erzogen werden? Hä? Wer möchte gern erzogen? So aus ganzem Herzen. So wie meine Eltern das gemacht haben, super, und es ist schade, dass sie es nicht mehr weitermachen. Aha. Begeisterung haltet sich in Grenzen, erzogen zu werden. Wir werden aber noch weiter auch schauen, was das auf sich hat mit dem Erziehen. Weil das Wort Gottes bringt Leben. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Und das Wort Gottes bringt Freiheit. Freiheit. Und ich möchte da ein paar Verse daraus aus der Bibel zur Bibel auch lesen. Jesus sagt das von sich, und er sagt, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Also, Wort Gottes kommen aus dem Geist Gottes, direkt aus dem Wesen von Gott und sind Leben. Da ist nichts Todes dran. Da ist nichts Zerstörerisches dran. Da ist nichts Krankmachendes dran. Das ist Leben. Oder Hebräer 4,12, was heisst, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Holla ho! Wenn wir denn das überhaupt? Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Am Wort Gottes trennt sich Wahrheit und Unwahrheit, Motivationen und unsere inneren Vorstellungen und Wünsche. Ja, was bringt jetzt das? Bringt jetzt das Freiheit? Bringt das Leben? Wenn wir jetzt würden sagen, so, jetzt kommt der Hans-Jörg da auf die Bühne und jetzt... also komm, wenn du willst. Also, jetzt kommt der Hans-Jörg da auf die Bühne. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, was das Wort Gottes über den Hans-Jörg sagt. Seine geheimsten und innersten Gedanken kommen jetzt denn gerade auf dieser Leinwand. Und durch das Wort Gottes werden wir ganz genau sehen, wo das er ein bisschen schief gewickelt ist und wo nicht. Nein, du darfst nicht schauen, wir sehen es alle zuerst. Ist das angenehm?
Nicht so.
Aber das Wort ist nur dann unangenehm, wenn es darum geht, uns bloßzustellen in der Öffentlichkeit. Und wenn du jetzt, Hans-Jürg, mit Gott im stillen Kämmerli bist und du liest sein Wort und du erkennst, dass du neumit eine falsche Haltung gehabt hast. Und du erkennst, das macht kaputt. Ist es denn etwas Gutes?
Ja, da kann ich um Vergebung bitten. Und da bin ich nachher frei.
Dann kann ich um Vergebung bitten, sagt er, und dann bin ich frei. Super, darfst du wieder an den Platz sitzen. Weil wenn wir wollen, ein Leben mit Gott leben, und wir wissen, dass er es gut mit uns meint, dann ist das, bringt das Freiheit. Dann ist das die Wahrheit, wo ich plötzlich erkenne, ja, um Himmels Willen. Das ist ja wirklich verkehrt. Da bin ich schief gewickelt. Herr, bitte vergib mir. Und so bringt das Wort Gottes Leben, Freiheit und Wahrheit. Und das heißt, sagt das Jesus wieder, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wisst ihr, in der Bibel und bei Gott geht es nie darum, jemanden bloßzustellen, sondern dass wir selber erkennen, was wahr ist. Jetzt könnte ich jemand anderen nehmen und dafür holen und sagen, was ist die Wahrheit über dich? Und in der Bibel steht so viel Wahrheit über dich, dass er dich liebt, dass er dich gemacht hat nach seinem Bild, dass er sich selber in dir schon angelegt hat, dass er dich hat wollen, noch bevor deine Eltern auch nur einen Gedanken an dich oder sogar aneinander gehabt haben, hat er dich wollen. Und wisst ihr, die Wahrheiten, wenn wir die Wahrheit über uns selber erkennen, dann fängt das an, Heilung zu bringen in unserem Leben. Dann fängt das etwas zu verändern in unserem Leben. Dann glauben wir nicht mehr die Lügen, die über uns gesagt werden. Ja komm, schau dich doch mal an. Wer bist denn du? Hallo? Bringst du ja nicht einmal einen richtigen Satz her. Und von denen laufst du eh davon. Oder ja, an deiner Arbeit funktioniert eh nichts. Was bist denn du schon? Oder in der Schule. Schlechte Noten. Aus dir wird nie etwas. Ich habe gemeint, das ist in der Vergangenheit. Vor 30, 40 Jahren hat man den Kindern noch gesagt, aus dir wird mal nichts. Aber leider ist es so, dass es zum Teil heute noch passiert. Und die Wahrheit werden wir erkennen, wenn wir uns Zeit nehmen für sein Wort. Und die Wahrheit wird uns frei machen, wenn wir uns plötzlich im Licht von Gott sehen. Oder Psalm 119, wo wirklich der ganze Psalm über das Wort Gottes ist. Und dort heisst es, ich werde weiten Raum zum Leben haben, weil ich mich stets nach deiner Weisung richte. Wisst ihr, wir haben manchmal so den Eindruck, dass die Bibel und der Glaube und Gott, die wollen uns so in ein Korsett reindrücken. So in ein Einengen, damit wir uns kaum mehr bewegen können. Und dieses dürfen wir nicht mehr, und das dürfen wir nicht mehr, und das ist nicht recht, und das ist nicht gut. Und da lesen wir im Psalm 119, wo über das Wort Gottes ist, ich werde weiten Raum zum Leben haben, weil ich mich stets nach deiner Weisung richte. Und darum ist auch das eine Lüge, die wir entlarven. Das Wort Gottes und Gottes Weisungen will uns nicht einengen. Im Gegenteil, will uns frei machen. Will uns weiter Raum geben, wo wir leben können. Wie viel Autorität hat das Wort Gottes in deinem Leben? Wie viel darf das Wort Gottes über dein Leben bestimmen? 100%ig. 100%ig. Du darfst alles haben. Und ich tue alles machen, was ich erkenne im Wort Gottes. Ich wage zu bezweifeln, dass das alle da innen sind. Vielleicht auch gar niemand. Wisst ihr, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir gewöhnt sind, mitzureden. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns daran gewöhnt haben, über alles Mögliche abzustimmen. Oder? Wir sind in einer Gesellschaft von Misstrauen. Ja. Was die da oben machen, die denken sowieso, die sind sowieso nur von der Wirtschaft gekauft oder von den Banken und da die Lobbygeschichte in Bern. Hä? Man muss machen, was das Volk will. Und mir ist, alle, die zu Rheinach wohnen und keinen Werbestoppkleber haben, haben so einen Zettel in der Post gehabt. Und es geht mir überhaupt nicht um den Inhalt. Es geht um Einbürgerungen durch den Gemeinderat. Der Gemeinderat will das Volk entmachten und künftig im stillen Hinterzimmerchen allein über Einbürgerungen entscheiden. Doch wer sagt uns, wie der Gemeinderat in ein paar Jahren zusammengesetzt ist? Stoppen wir diesen Irrwitz, wir Rheinacherinnen und Rheinacher wollen mitentscheiden, wer bei uns Schweizer wird. Und den Einladung für die Gemeindeversammlung. Wir leben in einer Misstrauensgesellschaft. Ja, wer weiß, was der Gemeinderat im Stillen, im Kämmerli macht und wer das die, wir wollen mitreden. Und das ist jetzt vielleicht der rechte eine starke Form von Wählen mitreden und Misstrauen. Aber wir sind prägt von dem. Wir sind prägt davon, überall können mitzureden. Wir sind prägt davon, können abstimmen und sagen, was gut ist und was nicht. Wer ist denn der Souverän in unserem Land? Ja, wir, das Volk. Aber das Reich Gottes ist keine Demokratie. Das Reich Gottes ist keine Demokratie. Und wir kennen das gar nicht so bei uns. Und wenn wir sehen, dass Gott ein Gott ist, der alles in seiner Hand hat und voller Liebe ist, dann müssen wir da dafür eine Entscheidung treffen. Wisst ihr, wenn wir schon gewöhnt sind, überall abzustimmen und auch misstrauisch zu sein bei verschiedenen Sachen, vielleicht haben wir das auch übernommen oder sind prägt davon, dann geht das bis in unser Glaubensleben hinein. Ja, wie viel von der Bibel ist jetzt glaubwürdig? Wenn in Europa oder vor allem im deutschsprachigen Raum ist Bibelkritik sehr gross geworden und wichtig geworden. Wo man die Bibel hat auseinandergenommen und geschaut, ja, was kann jetzt sein und was kann nicht sein und in welchem Kontext ist jetzt das geschrieben und das. Was ich sehr dafür bin, dass man den Kontext anschaut. Aber man hat Kriterien aufgestellt und gesagt, alles, was irgendwie übernatürlich ist, gibt es nicht. Also muss man das rausstreichen. Und von dem ist auch unsere religiöse Kultur prägt. Ja, wie viel ist es? Wie glaubwürdig ist denn das Wort Gottes? Wie glaubwürdig ist denn Gott wirklich? Wie vertrauenswürdig ist Gott? Meint er es wirklich gut mit mir? Und wie muss ich jetzt den Bibelvers verstehen? Von welcher Seite nehme ich jetzt den Bibelvers? Tue ich das, was ich gern hätte, in den Bibeltext rein? Oder lasse ich den Bibeltext auf mich selber wirken und nehme das, was denke ich, was willst du mir sagen? Ich habe letztens Johannes-Evangelium gelesen und dort ist Jesus in Kapernaum und er redet in der Synagoge zu den Menschen. Und er sagt sehr seltsame Sachen. Er sagt zum Beispiel: Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Und so weiter. So Sachen sagt Jesus. Und jetzt müsst ihr überlegen, das ist Vorkreuzigung, Vorauferstehung. Bei jüdischen Gelehrten. Und die haben gefunden, hey, müssen wir uns so ein Bullshit anhören. Müssen wir uns das gefallen lassen? Ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich tönt hat zu selber Zeit. Und viele von den Jüngern, viele, die Jesus nachgefolgt haben, sind nachher nicht mehr mit Jesus gegangen. Und dann hat Jesus, fragt er die 12 und sagt er ihnen: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wo sollen wir her? Du hast Wort vom ewigen Leben. Wo sollen wir her? Wir verstehen vieles von dem, was du sagst, nicht. So viel kapieren wir nicht, was du uns erzählst, Jesus. Aber du hast Wort vom ewigen Leben. Und ich glaube, genau um das geht es bei uns auch. Es gibt so viele Sachen in der Bibel, die verstehe ich nicht. Ich habe so viele Fragezeichen. Wenn wir das Alte Testament anschauen, wo Völker müssen umgebracht werden, wo Bann müssen vollstreckt werden, ich verstehe das nicht. Irgendwo kann ich es irgendwo einordnen, aber es macht mir Mühe, macht mir Schwierigkeiten. Oder wir lesen in den Propheten oder in der Offenbarung Sachen. Keine Ahnung, was Gott damit sagen will. Und ich kann nicht alles verstehen, was in der Bibel steht. Aber woher sollte ich denn gehen? Du hast Wort vom ewigen Leben. Bei dir ist das Heil. Und darum müssen wir zwei Entscheidungen treffen in unserem Leben. Zwei Entscheidungen, ganz, ganz wichtige. Ich habe euch die auch aufgeschrieben. Erstens, das Wort Gottes als Ganzes ist Wahrheit und vom Geist Gottes eingegeben. Das ganze Wort Gottes ist Wahrheit und vom Geist Gottes eingegeben. Und das Zweite ist, Gott ist absolut vertrauenswürdig und liebt mich von ganzem Herzen. Wer nicht die beide Sachen mit Ja kann beantworten, der wird den Glauben nie wirklich Boden bekommen. Der wird den Glauben in schwierigen Zeiten nicht verheben. Weil wenn ich nicht darauf bauen kann, dass das Wort, dass das verhebt, dann wird es in schwierigen Zeiten, ja, dann weiss ich nicht mehr, an was, wo ich mich daran halten soll. Ja, was stimmt jetzt, was stimmt nicht? Und wenn ich in schwierige Zeiten hineinkomme, ja, was macht jetzt der Gott mit mir? Straft er mich? Oder ist er ein launischer Gott? Oder gibt es ihn überhaupt? Und darum müssen wir die Entscheidungen, die müssen wir treffen. Damit wir weiterkommen in unserem Glaubensleben. Damit wir wachsen können und damit es verhebt bis an den Tag, wo wir dürfen zu ihm gehen. Das Wort Gottes können wir auf verschiedene Arten einnehmen. Ich will nicht gross auf das eingehen, wir haben auch keine Zeit, nicht mehr so viel Zeit. Aber wir können in der Bibel lesen, und ich empfehle euch, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Sei das abschnittweise oder kapitelweise oder mit einer Lesehilfe, Bibelleseplan. Es gibt wie Sand am Meer, die uns helfen, dass wir nicht immer nur die Sachen lesen, wo so unsere Lieblingstexte sind. Das Zweite ist auch, mehr wie einfach nur lesen, ist auch zu studieren. Gut darüber nachzudenken. Sich vielleicht auch Notizen zu machen dazu. Schreiben, ja, was sagt denn das? Wie ist das im Zusammenhang zu sehen? Und vielleicht auch Parallelstellen suchen. Es gibt Bibeln, da stehen Parallelstellen am Rand. Und die sind manchmal sehr hilfreich. Oder zentrale Bibelverse auswendig lernen, ist so etwas Wichtiges. Weil genau dann, in den Zeiten, wo es schwierig wird, dann kann uns Gott an die wieder erinnern. Und das können wir machen, indem wir einen Vers immer wieder lesen. Und dann vielleicht an den Kühlschrank oder an den Spiegel hängen, bis wir ihn auswendig kennen. Oder Bibelverse meditieren. Was heisst das meditieren? Meditieren heisst, sich ganz auf etwas einlassen. Der Text oder der Vers nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal durchlesen. Ich habe mich in der letzten Zeit mit dem Dietrich Bonhoeffer auseinandergesetzt. Und er hat auch eine Predigerschule gehabt. Und er hat mit diesen jungen Pfarreranwärter, Predigeranwärter, die haben dann dort im Internat gewohnt, miteinander zusammen gewohnt. Und dann hat er ihnen den Vers vom Tag gegeben, oder ein paar Verse vom Tag gegeben, und die mussten eine halbe Stunde lang nichts anderes machen, wie nur die Verse sich mit denen auseinandersetzen. Und das hat ihnen gestunken am Anfang. Aber je länger, je mehr haben sie die Lebendigkeit vom Wort Gottes verstanden. Und der Dietrich Bonhoeffer, der hat das durchgezogen, sein ganzes Leben lang. Hat das durchgezogen, das Wort Gottes zu meditieren. Auch im Gefängnis. Auch im Gestapo-Gefängnis. Auch nachher im Konzentrationslager. Und er ist zu einem leuchtenden Vorbild geworden für uns Christen. Und hat sein Leben dort gelassen. Und ist nie, hat nie geklagt. Sondern hat immer Jesus gesehen. Jesus im Zentrum. Und auch Predigten hören, ist auch eine Art, um sich dem Wort Gottes nähern. Jetzt sind wir gerade dran. Und das ist gut so. Und ich bitte euch zu überlegen, was mache ich schon? Und was könnte ich jetzt noch dazu noch ausprobieren? Oder neu machen? Eine Testfrage. Haben wir schon mal ein paar Mal gehabt in der Predigt? Ihr kennt das Gleichnis von Haus auf Fels und Haus auf Sand. Was heisst im Vers, vor dem Gleichnis? Nicht vor dem Gleichnis, sondern wo das Gleichnis einleitet. Wer weiss das noch? Um was geht's bei diesem Gleichnis? Haus auf Fels und Haus auf Sand. Um was geht's? Zwei Baumeister. Einer baut sein Haus auf Sand, wo kein einziger Baumeister von der Welt machen will. Und der andere baut sein Haus auf Fels. Und dann kommt der Sturm und der Wind. Und dann nachher ein Haus gefällt, will es, das auf Sand. Aber mit was vergleicht Jesus den Mensch, der sein Haus auf Fels baut? Ja? Aha. Aber welcher ist klug? Und warum ist er klug? Ich tue euch das auflösen. Tue euch nicht weiter plagen. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Jeder, der diese meine Worte hört und sie tut. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, ist wie ein törichter Mann, der sein Haus auf Sand baute. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selber. Das ist so. Gut, es gibt Leute, die tun sich selber gern betrügen. Aber grundsätzlich wetten wir das ja nicht. Und das sind so zwei Bilder, die Gott braucht. Niemand kommt in den Sinn, ein Haus auf Sand zu bauen. Niemandem. Und genau so soll es uns auch nicht in den Sinn kommen, das, was wir erkennen aus dem Wort Gottes, nicht umzusetzen. Nicht in Tat umzusetzen. Vielleicht gibt es Sachen, mach dir mal Gedanken, gibt es etwas, was du aus dem Wort Gottes erkannt hast? Wo du umgesetzt hast. Ich hoffe, es kommen da ganz viele Sachen in Sinn. Und jetzt, was hast du aus dem Wort Gottes schon erkannt und hast es noch nicht umgesetzt? Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und ich möchte euch ermutigen. Jetzt das, was ihr jetzt gemerkt habt, dabei wüsste ich, dass ich müsste, dass ihr die Entscheidung trefft und sagt, moll, und ich will. Und ich tue. Ich tue das umsetzen. Und es ist gut, wenn wir da jemanden hat, dem man vertrauen zum Austauschen, dass man einander helfen können im Umsetzen von dem, was wir sehen und im Wort Gottes. Und auch Kleingruppen ist ein sehr guter Ort, zum Üben Sachen umzusetzen. Weil wir tun uns eben halt doch gern selber überlisten. Oder? Ich habe zum Beispiel meine Uhr nicht so verstellen, dass sie 5 Minuten vorgeht. Oder andersrum, dass sie 5 Minuten später anzeigt. Damit ich früher pünktlich dran bin. Ich würde mich dort gerne selber reinlegen, aber ich schaffe das nicht. Ich rechne dann die 5 Minuten sowieso dazu. Also, nein, aber wir brauchen Hilfe. Unterstützung, damit wir Sachen umsetzen können. Investier dein Vertrauen in Gott und in sein Wort. Und du wirst gesegnet werden. Amen. Amen. Ich möchte, dass wir zum Schluss das Lied nochmal singen. Herr, im Glanz deiner Majestät. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens. Nur von dir leben wir. Einfach so als Entscheidung, als Bekenntnis, zum sagen, ja, du bist die Quelle vom Leben und aus dir leben wir.